SWR 1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler.
Oh oh, war das etwa ein Vorbote für das, was uns dieses Jahr noch alles an Streiks erwartet? Es gab ja gleich 3 Tage Warnstreiks bei der Deutschen Post bzw. DHL. Gleichzeitig gab es im öffentlichen Dienst die ersten Warnstreiks und das, obwohl da gerade mal die erste Verhandlungsrunde gelaufen ist. Und trotzdem sollen nächste Woche die Streiks schon ausgeweitet werden. Und ebenfalls frisch in die Tarifverhandlungen gestartet ist die Eisenbahngewerkschaft EVG. Worauf das rauslaufen könnte, das darf sich jeder selber ausmalen. Also, da wird in echt gewichtigen Branchen verhandelt. Gewichtig insofern, als dass Streiks dort sehr spürbare Auswirkungen auf uns alle haben. Droht uns ein super Streikjahr? Ja, und was steckt hinter diesen immer noch sehr hohen Forderungen von unter anderem 7-8% mehr Lohn? Das ist inzwischen ja deutlich mehr als ein Inflationsausgleich. All das klären wir gleich in SWR1 Arbeitsplatz hier. Außerdem ist unsere Arbeitsrechtlerin mit dabei und wir stellen einen jungen Mann mit einer sehr beeindruckenden persönlichen Wandlung vor. Er war jahrelang wegen Drogendelikten in einer psychiatrischen Haftanstalt. Jetzt ist er einer der besten Azubis aus Rheinland-Pfalz. Auch die Geschichte hören wir gleich. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, es geht um die Gehälter und die Arbeitszeit von 2,5 Millionen Menschen in Deutschland. Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen, die sind echt ein Brett. Angestellte, Beamte, Kita-Erzieher, Müllwerkerinnen, Sozialarbeiter oder Bundespolizisten zum Beispiel. Sie und viele mehr sollen mindestens 8% mehr Lohn, mindestens 3 Tage zusätzlich frei bekommen. Das fordern die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund DBB. Das sind hohe Forderungen. Warum die Beschäftigten und die Gewerkschaften sie aber trotzdem für gerechtfertigt halten und eben auch dafür streiken wollen, das hat Wolfgang Brauer nachgefragt.
Sabine Leber-Heuschen aus Mannheim ist Mitte 50 und mit Leib und Seele Erzieherin.
Weil es ein schöner Beruf ist. Also es ist ein sehr erfüllender Beruf. Man bereitet quasi die Kinder auf das Leben vor und das kann sehr erfüllend und schön sein.
Auch wenn die Arbeit in den vergangenen 30 Jahren immer anspruchsvoller geworden ist.
Die Arbeit hat sich sehr verdichtet. Es ist anstrengend geworden, weil die individuellen Bedarfe der Kinder größer geworden sind. Dann braucht man Zeit und braucht auch die Nerven dazu. Also man muss sich dann auch wieder erholen können.
Gleichzeitig ist das eigene Leben immer teurer geworden.
Essen, Lebensmittel kosten mehr Geld. Aktuell habe ich jetzt auch gerade eine Mieterhöhung bekommen. Und da habe ich, glaube ich, schon das Recht darauf, dass da auch mein Gehalt angepasst wird.
Mehr Stress, mehr Kosten. Sabine Leber-Heuschen steht voll hinter der Verdi-Forderung von 8% mehr Gehalt. Für Personalrat Erik Maslow gibt es noch einen weiteren wichtigen Grund für die deutlich höheren Löhne: Personalnot. Viele Stellen können heute kaum noch besetzt werden, sagt Maslow. Er arbeitet als Personalrat in Mannheim für die Mitarbeiter, die den Müll entsorgen und die Grünflächen in Schuss halten. Er erlebt in Bewerbungsgesprächen oft das Gehalt im öffentlichen Dienst als kritischen Punkt.
Ein Elektriker verdient draußen 20% mehr und hat noch ein Dienstfahrzeug. Im öffentlichen Dienst, da hat er beides nicht.
Wenn die Löhne und Gehälter im öffentlichen Dienst wieder attraktiver wären, würde das außerdem viele Kolleginnen und Kollegen spürbar entlasten, meint der Personalrat.
Weil wir Plätze nicht mehr besetzen können. Mitarbeiter fahren dann enorm viele Überstunden, die sie vor sich herschieben. Und wir haben hier Jobs, die kann man dann einfach so stehen oder liegen lassen. Die haben enormen Druck. Der Bürger sieht dann nur, die Stadt sieht aber nicht sauber aus. Ja, der Bürger fragt nicht oder sieht nicht, dass der Mitarbeiter 150 Überstunden vor sich herschiebt. Das interessiert keinen. Und die Mitarbeiter, die gehen auf dem Zahnfleisch.
Keine Überstunden, sondern 3 zusätzliche freie Tage fordert Verdi deswegen zusätzlich zu den 8% mehr Lohn. Auf mehr Freizeit hofft auch Erzieherin Sabine Leber-Heuschen. Entweder jetzt oder flexibel über ein Arbeitszeitkonto irgendwann später.
Ich könnte dann tatsächlich unter Umständen manchmal ein bisschen mehr arbeiten, um dann zu sagen, ich reduziere in einem anderen Abschnitt dann eben meine Arbeitszeit, um mich mehr zu erholen. Weil je älter man wird, umso mehr Erholung braucht man tatsächlich auch. Und das wäre auch für mich persönlich eine sehr, sehr gute Sache.
Mehr Freizeit und mehr Lohn. Für Bund und Kommunen dürften die Gewerkschaftsforderungen mehr Kosten von deutlich mehr als 8% ausmachen. Martin Gross, der Landesleiter von Verdi Baden-Württemberg, hält dies für den öffentlichen Dienst dennoch für angemessen.
Wenn wir über Prozent sprechen, wir immer noch Gehälter im öffentlichen Dienst haben, unter der Industrie liegen, deswegen 8%. Und man muss schon sagen, nach wie vor gibt es ganz, ganz großen Druck, insbesondere in den unteren Gehaltsgruppen. Es ist so, nach wie vor haben wir eine Arbeitszeit von 39 Stunden, im Industriebereich oft 35 Stunden. Das heißt, im öffentlichen Dienst muss man länger arbeiten für das gleiche Geld oder für weniger Geld.
Und auch deshalb wollen viele Beschäftigte im öffentlichen Dienst für die Forderung kämpfen, meint Personalrat Erik Maslow.
Merken Sie, dass der Einkauf immer teurer wird? Und wir haben hier auch viele Kollegen, die tatsächlich keinen Beruf gelernt haben. Und wenn die einkaufen gehen, achten die tatsächlich auf jeden Cent. Und da können Sie mir schon glauben, dass wenn die zum Streik aufgerufen werden und dann wissen die, es geht um ihren Geldbeutel und dann sind die auch streikbereit.
Also Kampfansage der Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Und wir müssen uns womöglich schon mal auf nicht abgeholten Müll, geschlossene Kitas und stillstehende Busse einstellen. Hagen Lesch ist Tarifexperte beim arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft, dem IW Köln. Herr Lesch, mindestens 8% mehr Lohn, dazu 3 für Gewerkschaftsmitglieder, 4 zusätzliche freie Tage fordern die Gewerkschaften. Finden Sie diese Forderungen angemessen?
Die Forderungen sind recht üppig und sie bergen auch reichlich Konfliktstoff. Bei den Löhnen muss man halt sehen, dass in den unteren Einkommensgruppen ja bis zu 15% gefordert werden. Die Finanzlage der Kommunen ist alles andere als rosig. Wir haben halt immer noch eine Nachschlagdebatte, sozusagen 8%. Das können Sie ja weder durch Produktivitätsanstieg noch Inflationsentwicklung rechtfertigen. Das ist also ein massiver Umverteilungseffekt, den die Gewerkschaften da durchsetzen will. Das ist schon schwierig. Aber das ganz Problematische aus meiner Sicht ist tatsächlich diese 3 Tage zusätzlichen Urlaub, weil wir dadurch natürlich die Probleme der Arbeitsverdichtung im öffentlichen Dienst nicht lösen. Und wenn ich jetzt weiter die Arbeitszeit verkürze und die vorhandene Arbeit dann eben in weniger Stunden erledigt werden muss, dann ist klar, dass das mehr Belastung ist. Ganz gut ist es durchaus diese Idee, dass man halt so ein individuelles Arbeitszeitkonto einführt, weil ich glaube, da kann man sich eher einigen.
Jetzt ist gerade mal die erste Verhandlungsrunde vorbei. Trotzdem macht Verdi schon Druck mit Warnstreiks, zum Beispiel bei kommunalen Busunternehmen in Baden-Württemberg. Nächste Woche soll es bei Stadtwerken, in Kliniken oder Jobcentern weitergehen. Müssen wir uns auf besonders heftige Streiks einstellen?
Also das ist ein normales Verhaltensmuster von Verdi, dass man kleinere Aktionen schon nach der ersten Runde macht. Das dient auch dazu, zu mobilisieren und neue Mitglieder zu gewinnen. Das wird dann nach der zweiten Tarifrunde nochmal verschärft. Dann wird es massive Warnstreiks geben und auch Tagesstreiks. Und dann muss man halt sehen, ob die sich im März in der dritten Runde einigen können. Wenn man sich dort nicht einigt, und das ist eher nicht zu erwarten, dann droht uns natürlich gerade im Frühjahr tatsächlich eine intensivere Auseinandersetzung. Aber man muss auch wissen, bevor es im öffentlichen Dienst unbefristete Streiks gibt, ist eine Schlichtung notwendig. Die würde also quasi vorgeschaltet. Aber es kann halt eben bis dahin Warnstreiks geben.
Sie haben es eben angesprochen, die dritte Verhandlungsrunde ist im März. Verhandlungsführerin für den Bund ist die Innenministerin. Aktuell ist das Nancy Faeser von der SPD. Noch, muss man vielleicht sagen, denn das könnte sich ja nach der Bundestagswahl Ende des Monats ändern. Wie schätzen Sie, stehen vor diesem Hintergrund die Chancen auf eine schnelle Einigung?
Naja, der Verhandlungsprozess kann nicht auf, ja, solche Begleitumstände oder solche Rahmenbedingungen Rücksicht nehmen, weil man sitzt ja jetzt hier in einem Prozess des Annäherns und da muss man halt stufenweise und Schritt für Schritt ja aufeinander zugehen. Und da muss man halt auch sehen, wie es weitergeht. Muss man dann tatsächlich in eine Schlichtung möglicherweise, dann werden ja dann Externe noch hinzugezogen. Dann wird es aber wahrscheinlich trotzdem das alte Personal sein, was dann auch die Verhandlungen zu Ende bringt. Es ist davon auszugehen, dass die Ministerin ja auch noch im Amt ist, geschäftsführend. Insofern gehe ich auch davon aus, dass sie die Verhandlungen bis zum Ende durchführen wird. Der Erfahrung nach ist es ja auch so, dass selbst wenn eine Schlichtung im öffentlichen Dienst nicht klappt, also im öffentlichen Dienst klappt halt eine von 3 Schlichtungen, dann setzen sich die Parteien dann doch nochmal zusammen und dann gibt es vielleicht nochmal eine, maximal 2 Runden und dann findet man eine Einigung, weil das sind Profis, die wissen, dass sie sich irgendwann einigen müssen.
Jetzt laufen aktuell noch andere Tarifverhandlungen mit großem Streikpotenzial. Bei der Deutschen Post zum Beispiel und DHL gab es schon heftige Streiks diese Woche. Gerade angefangen hat die Tarifrunde der EVG bei der Bahn. Auch die waren in der Vergangenheit sehr streiklustig. Wird 2025 zum Superstreikjahr?
Nein, das Jahr 2025 wird, ich setze mal hoffentlich vor, nicht zum Superstreikjahr. Wir haben im Moment tatsächlich eine Reihe von Tarifrunden. Oder sagen wir mal, das erste Quartal ist relativ reich an konfliktreichen Tarifverhandlungen, aber im Jahresverlauf wird sich das auch ein bisschen beruhigen, weil wir viele Branchen haben, in denen gar nicht verhandelt wird. Da laufen noch Stufenanpassungen aus dem letzten Jahr, Metall, Chemie, Bau, Handel, Banken. Die haben alle in diesem Jahr keine Tarifrunden. Und insofern gehe ich mal davon aus, dass insgesamt das Jahr nicht so konfliktreich wird. Man muss ja auch sehen, dass die Gewerkschaften ein bisschen dadurch ausgebremst werden, dass wir in der Industrie eine Rezession haben und diese Rezession sich jetzt auch in einem Stellenabbau niederschlägt. Das heißt, die Gewerkschaften müssen ohnehin ein bisschen vorsichtiger agieren, wenn sie nicht zu viel Jobs gefährden wollen. Im Dienstleistungssektor, gerade im öffentlichen Dienst, zeigt sich Verdi dann noch ein bisschen unbeeindruckt. Aber ich glaube, auch dort wird man umdenken müssen, weil Lohnforderungen von 8% bei einer Inflationsrate von 2 bis 2,5 und keiner Produktivität, das ist schon etwas, was wirtschaftlich auf Dauer nicht geht.
Was steckt denn dann dahinter? Also bei der Post fordert Verdi 7% mehr Lohn und ebenfalls zusätzliche freie Tage. Die EVG fordert für die Beschäftigten bei der Bahn 7,6% mehr Geld. Läuft da gerade ein Überbietungswettbewerb unter den Gewerkschaften?
Naja, die Gewerkschaften treten mit dem Anspruch an, die Reallohnverluste, die wir in der Tarifpolitik noch haben, so in den letzten 3-4 Jahren, die wieder auszugleichen. Das ist ja immer die Frage, welchen Zeitraum betrachte ich? Gucke ich mir die Tariflohnentwicklung seit 2015 an, dann haben wir keine Reallohnverluste. Gucke ich mir die seit 2020 an oder seit 2019, dann habe ich die. Und die Gewerkschaften stehen natürlich auch unter dem Druck von Mitgliedern und Beschäftigten. Die haben ja nun mal gemerkt, dass da Krisen waren, die sie auch in ihrem Portemonnaie gespürt haben. Und deswegen gehen die Gewerkschaften halt offensiv ran. Das sind eigentlich noch Nachschlagdebatten mit dem Argument, ja, wir gucken jetzt nicht, wie groß ist der Verteilungsspielraum, sondern die Leute müssen einfach mehr Geld haben, um halt Mieten und Nahrungsmittel und Kleidung und alles Mögliche zu bezahlen. Das ist das Problem. Nur wir haben halt diese Nachschlagsdebatte jetzt mitten in einer Rezessionsphase. Die betrifft noch nicht so sehr die Dienstleistungssektoren, aber auch in den Dienstleistungssektoren sind die finanziellen Möglichkeiten nicht unbegrenzt. Vor allen Dingen dort führt dieser ganze Lohndruck, der entsteht, dazu, dass die Preise massiv angehoben werden. Und das wird auch dazu führen, dass es dann umso schwerer wird, eben diese 2% Zielinflationsrate wieder zu realisieren. Und die ganzen Inflationsprognosen, die wir so haben, die sind ja recht optimistisch. Ob die dann so eintreffen, wenn die Lohnpolitik sich nicht etwas gerade im Dienstleistungssektor zurückhält, ist fraglich. Gerade im Dienstleistungssektor haben wir eine höhere Inflationsrate aufgrund des Lohndrucks. Das kann man bei Bundesbank und Europäischer Zentralbank nachlesen.
Also Lohnpreisspirale?
Ja, Lohnpreisspirale würde ich nicht direkt sagen, aber wir haben sogenannte Zweitrundeneffekte. Das heißt, hohe Löhne werden überwälzt auf die Preise und das muss sich jetzt nicht ständig hochschaukeln, dieser Prozess. Das wäre ja die Lohnpreisspirale. Ne? Die Preise jagen die Löhne und die Löhne dann die Preise. Das ist eigentlich vom Tisch. Aber gleichwohl haben wir so eine verfestigte Inflation, gerade im Dienstleistungssektor, die eben auch mit den Lohnsteigerungen zusammenhängt. Und da müssen wir ein Stück von weg. Und das ist halt im Moment sehr schwierig, weil die Gewerkschaften halt der Meinung sind, nee, erst müssen wir unsere Reallöhne wieder gesichert haben und dann gucken wir mal auf Beschäftigungsentwicklung oder Inflation.
Sagt Hagen Lesch, Tarifexperte beim IW Köln. Herr Lesch, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Arbeitsrechtlerin.
Und das ist Julia Englert. Wir haben eine Mail bekommen an arbeitsplatz@swr1.de von jemandem, der lieber anonym bleiben möchte. Ist auch kein Problem, denn es geht offenbar um ein schwieriges Verhältnis mit dem Arbeitgeber und um den Arbeitsvertrag. Ich lese mal vor. Mein Arbeitgeber hat mir eine Änderungsvereinbarung vorgelegt. Da sind aber zwei Abschnitte enthalten, mit denen ich nicht einverstanden bin. Was kann mir im schlechtesten Fall passieren, wenn ich nicht unterschreibe? Aus meiner Sicht stellt diese Änderung eine Verschlechterung meines Arbeitsverhältnisses dar. Tja, klingt nach einer kniffligen Situation. Unsere Arbeitsrechtlerin Julia Englert weiß aber natürlich Rat.
Wenn das eine ganz normale Änderungsvereinbarung ohne gleichzeitige Kündigung ist, passiert erst einmal nichts. Sie sollten aber dennoch prüfen, ob der Arbeitgeber zur Änderung einseitig berechtigt ist. Der Arbeitgeber könnte nämlich dann eventuell im Nachgang noch eine Änderungskündigung aussprechen. Das ist eine Kündigung verbunden mit einem Angebot auf neue Arbeitsbedingungen. Oft ist die Vorlage dieser Änderungsvereinbarung allerdings nur eine Masche der Arbeitgeber, neue Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Hat man nämlich erstmal unterschrieben, dann gibt's keinen Weg mehr zurück. Sie sollten also diese Änderungsvereinbarung unbedingt von einem Anwalt prüfen lassen.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Erst Drogenkarriere, dann psychiatrische Haftanstalt. Ja, wer so einen Lebenslauf hat, der hat vermutlich nicht unbedingt die besten Zukunftschancen. Da braucht es auch nicht viel Fantasie, welche Vorurteile da zum Beispiel bei einem Arbeitgeber ausgeräumt werden müssen. Aber es gibt sie, Menschen, die trotzdem Chancen bekommen und sie nutzen. Einer davon war vergangenes Jahr sogar einer der besten Azubis in Rheinland-Pfalz. Andreas Griesam hat ihn für SWR1 Arbeitsplatz getroffen.
Im Showroom von Ulrich Sport in Andernach stehen 8 Kicker, unterschiedlich groß, in der Luxusversion sogar computeranimiert. Aus den Hallen nebenan schrillen Sägen oder quietschend Gabelstapler die Verpackungsmaterialien in die Hochregale hiefen. Einer der Lageristen ist Harald. Er heißt im echten Leben anders, will aber seinen Namen nicht im Radio hören. Seine Arbeit spielt sich hier im Lager ab.
Das heißt, ich bin für das Kommissionieren zuständig, für das Abarbeiten der Aufträge, halt auch aber auch Qualitätskontrollen oder halt auch die Abarbeitung von Retouren, Aufträge erfassen, diese dann anmelden. Das Typische, was man so als Lagerist macht, sowas wie LKWs entladen, verladen, Warenannahme, Warenprüfung.
Der 34-Jährige hat eine bewegte Lebensgeschichte hinter sich. Mit 13 konsumierte er Alkohol, die ersten Drogen, Cannabis.
Es hat dann halt sehr schnell extreme Ausmaße angenommen, sodass ich dann eigentlich sagen kann, dass ich spätestens mit 18 definitiv schon sehr tief in der Sucht war. Und ab 20 bis 28 war ich eigentlich nur noch durchgehend auf Amphetamin.
7,5 Jahre Haft lautete das Urteil. Dafür kommt er in eine psychiatrische Haftanstalt, die Klinik Nette Gut in Weißenturm. Hier werden unter anderem Menschen behandelt, die eine Tat unter Drogeneinfluss verübt haben. Nach mehreren Stufen der Therapie durfte Harald ein Praktikum beginnen. Doch statt einen der üblichen klinikinternen Praktikumsplätze in der Küche oder im Garten, wollte Harald von Anfang an zu Ulrich Sport.
Mir hat es halt definitiv in die Karten gespielt, weil für mich war halt Lager tatsächlich, also die Logistik tatsächlich interessanter als jetzt Küche oder Gartenarbeit. Deswegen habe ich mich dann auch dankend hier beworben.
Harald ist einer von inzwischen mehr als 30 Frauen und Männern aus dem Nettegut, die bei Ulrich Sport arbeiten. Dessen Geschäftsführer Helmut Isbrecht erzählt die kuriose Geschichte, wie es zur Zusammenarbeit mit der forensischen Klinik kam.
Ich habe mal bei den Altherren Fußball gespielt und jedes Jahr hat der Andernacher Verein ein kleines Turnier veranstaltet. Und da war auch eine Mannschaft dabei vom Nettegut und unter anderem der Leiter vom Sozialdienst. Und da haben wir uns kennengelernt. Und so ist das eine zum anderen gekommen.
Die Zusammenarbeit bezeichnen beide als perfekt. Und der Firmenchef ist voll des Lobes über Harald.
Als der bei uns schon angefangen hat, hat sich das schon rauskristallisiert, dass er eigentlich diese Möglichkeit als Chance sieht. Und diese Chance hat er auch wahrgenommen. Dementsprechend war der am ersten Tag eigentlich voll da und ist halt durchgestartet. Ist auf einem guten Weg.
Der Weg des 34-Jährigen ist auch in Andernach noch nicht zu Ende. Er fühlt sich zwar pudelwohl hier, aber er hat noch mehr vor.
Ich will irgendwo so viel Praxis wie möglich sammeln und dann eventuell halt entweder mal Meister machen oder sowas in die Richtung. Ich habe auch so genug Zeit in meiner Vergangenheit verschwendet, also verloren. Und ich muss halt jetzt gucken, dass ich halt so viel wie möglich noch versuche, einigermaßen nachzuholen.
Tja, da kann man nur sagen, Respekt. Wenn ihr übrigens selbst spannende Kollegen auf der Arbeit habt oder an erzählenswerten Projekten arbeitet, wenn ihr neue Technologien oder Arbeitsphilosophien ausprobiert oder wenn ihr Missstände aufdecken wollt, dann schreibt uns doch am besten per Mail an arbeitsplatz@swr1.de und natürlich freuen wir uns da auch über Lob und Kritik. Das war SWR1 Arbeitsplatz, ich bin Alexander Winkler, danke euch fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
SWR1 Arbeitsplatz.